Genau, Werner Dietzel aus Geroldsgrün. Ihr seid als Gemeinde in der Apostelgeschichte unterwegs und ich habe Jens gefragt, soll ich da einfach weitermachen oder ist das spezielle Apostelgeschichte-Lehre vom Jens? Deswegen geht's heute einfach weiter mit der Apostelgeschichte. Bei so Serien ist immer die Sache, wer ist denn regelmäßig da, damit die Serie auch weitergeht. Deswegen genau gehe ich teilweise auch ein bisschen auf den Kontext noch ein und dann das, was heute dran ist, Apostelgeschichte 5, 27 bis 42. Aber zunächst möchte ich mal fragen, wer als Spion da ist. Ist jemand hier, der nicht jetzt da ist, um irgendwie über den Glauben was zu erfahren, sondern der hört, was jetzt gesagt wird und das vielleicht nachher an die Frankenpost weitergibt oder irgendwie Anzeige erstatten will, der könnte jetzt noch rausgehen. Also ich meine, ich habe hier einige nicht so ganz genau gekannt am Anfang, freue mich total, so viele zu sehen, die ich auch jetzt nicht so ganz gut kenne. Aber könnte ja sein, dass da eben gerade so einer dabei ist, ne, der nicht regelmäßig da ist. Wobei in der DDR waren ja auch manchmal Leute, die regelmäßig da waren, nicht wegen des Glaubens, sondern um genau zu hören, was sagen denn da die Christen, was können wir ihnen nachher irgendwie ankreiden, womit können wir sie kriegen oder sowas. Solche Leute könnten unter uns sein. Glaubt ihr nicht dran? Schaut euch mal um. Schaut mal den Nachbarn. Kennst du den? Bist du sicher, dass alle gute Absichten haben? Genau. Was für uns jetzt vielleicht ein bisschen lustig ist, war zum einen damals in der Apostelgeschichte gar nicht so lustig. Da gab es immer Leute, die genau zugehört haben, wer was gesagt hat, schon bei Jesus selber. Und dann haben sie ihn da dran gekriegt oder wollten ihn dran kriegen. Auf der nächsten Folie möchte ich einfach noch mal kurz ein Ereignis hinweisen, das 2007 stattgefunden hat in der Türkei, in Malatya. Die meisten haben das vielleicht gar nicht so mehr im Auge. Auch da ging es drum, Menschen waren dort überzeugte Christen und die wollten weitergeben die Botschaft von Jesus. Die wollten einladen zur Rettung. Die haben Übersetzungsarbeit gemacht, Tilman Geske und seine Frau Susanne. Das ist im Internet, ist also jetzt nichts Geheimes mehr. Das ging durch die Presse und Medien, sonst reden wir nicht über alles so offen. Dann kamen Leute, hat sich nachher herausgestellt. Also der Vorfall war, Tilman Geske und zwei türkische Brüder wurden ermordet. Richtig schrecklich, Messer mit allen möglichen, brutal ermordet. Nachher hat sich herausgestellt, es waren Leute, die vorgegeben haben, wir sind interessiert an der Bibel. Und sind dann in den Verlag reingegangen. Tilman und seine Kollegen haben sich auf eine Bibelstunde vorbereitet sozusagen. Und dann sind sie grausam ermordet worden. Seine Frau Susanne hat später auch ein Buch geschrieben, Ich will keine Rache, ist mit ihren Kindern weiter dort im Land unterwegs. Großes Zeugnis. Was ich damit sagen will, das Thema heute könnte man so ein bisschen nennen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein Vers, der in dem Text auch nachher vorkommt. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist ein super Thema, da könnte man ein Lobpreislied draus machen, vielleicht sogar, und wir super singen. Aber wenn die Umstände so sind, dass sich das etwas kostet, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, dann ist die Frage, machst du das dann auch? Risiko. Mitarbeiter in der islamischen Welt, auch heute noch, sind immer wieder in der Herausforderung, entscheiden zu müssen. Sind wir ganz klar, ja, die Botschaft, das Evangelium, der Retter muss raus. Oder könnte das bedeuten, dass wir selber entweder mindestens ausgewiesen werden aus dem Land, eventuell auch umgebracht werden, oder Einheimische, die wir da mitnehmen, vielleicht selber eingesperrt und umgebracht werden. Das ist also nichts, was nur in der Apostelgeschichte vorkam, das ganze Szenario, dass der Feind Gottes sich aufmacht, um gegen die vorzugehen, die das Evangelium weitertragen wollen, weiterbringen wollen. Und wir wollen ja hier Apostelgeschichte nicht nur wie so ein Geschichtsbuch, was war denn damals, war ja ganz interessant und nett, wie das so gewesen ist, sondern es stellt mich ja immer wieder vor die Frage, wie lebe ich das, was Gott mir sagt, denn aus? Was darf es für Konsequenzen haben? Was ist der höchste Preis? Nur wenn es mich nichts kostet, Gott gehorchen, ja, ich gehe mal zum Gottesdienst, kostet mich ein bisschen Zeit. Hier ist sogar noch schön kühl, vielleicht kühler als bei euch zu Hause, ist ganz angenehm, nette Leute, Kaffee oder Tee oder Wasser. Was darf es mich denn kosten? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass es uns in Deutschland gar nichts kostet. Vielleicht gibt es Punkte und Entscheidungen in deinem Leben, die dich durchaus etwas kosten. Und dann dürfen wir lernen von denen, die in der Apostelgeschichte unterwegs waren, was diese ersten Christen gemacht haben. Und wie sie erlebt haben, dass genau das, was wir gesungen haben, steht uns Gott zur Seite, wer kann uns jemals hindern? Das sind all das die Dinge, die sie praktisch erlebt haben. Heilungen, Wunder und so weiter. Ich gehe mal ein bisschen auf diesen Kontext ein in Apostelgeschichte 5, aber vorher möchte ich noch ein gutes altes Lutherlied, nicht singen, sondern den Text nur mal anwerfen. Keine Angst, auch nicht alles. Luther war ja auch in der Herausforderung, dass es ihm sehr viel gekostet hat, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Er hätte locker so sein Mönchtum weiterleben können, wäre gut pensioniert worden oder was auch immer. Aber er hat erkannt, ich muss Gott mehr gehorchen, ich muss dem Wort Gottes mehr gehorchen. Und dann dichtet er dieses bekannte Lied, was oft am Reformationstag auch gesungen wird. Da heißt es, der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Luther hat einen glasklaren Blick darauf, dass der Feind Gottes mitten unter uns ist, unterwegs ist und ein Interesse daran hat, ihn daran zu hindern, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Im dritten Vers hier, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Auch auf den geistlichen Kampf die ganz klare Sicht, das Wort Christi, Christus ist der Sieger. Der Feind greift an, er versucht uns einzuschüchtern, er versucht uns zu dämpfen, er versucht uns aufzuhalten, aber mit Jesu Hilfe gehen wir voran. Er ist der Sieger, der Feind kann uns nichts mehr anhaben im geistlichen Sinne. Aber dann kommt dieses recht krasse, die Worte aus dem vierten Vers, was ich hier weiß gedruckt habe. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Und ich glaube heute, wenn wir nichts anderes mitnehmen aus dieser Geschichte, die wir gleich sehen, dieser Gedanke, der so krass ist, dass man ihn heute wahrscheinlich gar nicht mehr so öffentlich in der Frankenpost schreiben würde, das sagen die Christen, ach, lass Weib fahren dahin, lass alles Kind fahren dahin, alles nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben das Reich Gottes. Aber darum geht's um meine Herzenseinstellung. Habe ich diese Einstellung, wenn ich bei dem Thema, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unten seht ihr die Susanne am Grab. Das ist der 18. April 2007. Jedes Jahr feiern die türkischen Christen und Geschwister eine Gedenkfeier daran. Weil dort etwas geschehen ist, was auch heute noch ganz große Wirkungen hat. In der geistlichen Welt und auch in der Gemeindewelt. Warum? Weil ein Mensch Gott mehr gehorcht hat als den Menschen und nicht zurückgewichen ist. Genau, in der nächsten Geschichte, wir gehen mal ganz kurz durch den Kontext der Apostelgeschichte, das lesen wir nicht alles durch. Kapitel 5, ich habe hier das mal paar gelb gedruckt, ich weiß gar nicht, ob man das hinten lesen kann, vielleicht wer gute Augen hat. Es geschehen also durch die Apostel zahlreiche Wunder, viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, kamen regelmäßig zusammen. Von denen, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner im engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Und die Gemeinde wuchs ständig. Rechts nochmal ganz kurz, was hat sich in Jerusalem damals abgespielt? Massenhaft Zeichen und Wunder, wir lesen das einfach. Leute werden geheilt, wir haben das vorhin Lieder darüber gesungen. Gott stellt sich mit voller Kraft zu seinen Kindern, die seine Gemeinde bauen. Die Gemeinde fängt an und Gott ist real gegenwärtig auf dieser Erde, wie wir es vielleicht hier heute kaum mehr erfahren oder erfahren werden, weil dort das Licht in die Finsternis eintritt und Gott seine Gemeinde baut. Es gibt Versammlungen regelmäßig, aber es gibt auch eine Trennung. Es gibt Leute, die nicht glauben, obwohl sie das alles mitbekommen, obwohl sie denselben Background haben als Juden, lehnen sie das ab. Die Heiligkeit Gottes wird in Apostelgeschichte 5 in den ersten Versen ganz besonders deutlich. Ich habe da letztes Mal drüber gesprochen. Hananias und Sapphira haben nur ein kleines bisschen getrickst, haben nicht alles, wir haben Geld gegeben und sagten, das ist alles, aber haben ein bisschen für sich gehalten. Was viele von uns ständig machen würden wahrscheinlich. Ein kleines bisschen tricksen. Beide sterben mitten in der Gemeinde. Wahnsinn. Gottes Heiligkeit war so präsent, dass die Sünde, Lug und Trug keinen Platz hatte. Ein Zeichen gesetzt, weil er seine Gemeinde baut. Hätte er das weitergemacht, wären wir heute nicht hier. Aber dort zeigt uns die Heiligkeit Gottes, wer er ist, am Anfang. Und kein Wunder, möchte ich mal sagen, dass manche Leute gesagt haben, mit denen will ich lieber nichts zu tun haben. wenn ich so, wie ich bin, jetzt hier reinkomme und die Heiligkeit Gottes ist da, mich haut's um. Und das war ja vielleicht auch gar nicht so falsch. Also, das war das. Dann haben sich alle gefreut darüber, dass so viele Zeichen und Wunder geschehen, dass die Gemeinde aus den Nähten geplatzt ist. 3.000, dann 5.000, ist immer weiter gegangen. Nächste Folie sehen wir, oder hier genau, was heißt das jetzt in der Situation? Vers 17, diese Geschehnisse, all das, was eigentlich total super war, im Volk total super anerkannt wurde, haben sich gefreut, die Apostel, jetzt ist Gott mitten unter uns, weckte den Neid bei der religiösen Elite, bei den hohen Priestern, den hohen Rat, all denen, die bisher die Religion gesteuert und überwacht haben, die Macht hatten, weckte es den Neid und seine ganzen Gefolgschaft. Waren ein paar Sadduzäer, sage ich gleich noch was. Sie ließen die Apostel festnehmen, das städtische Gefängnis bringen. 12 Leute musste er erstmal einsperren in so ein kleines Gefängnis da. Gar nicht so einfach. In der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel heraus. Vorher, Petrus und Johannes wurden schon mal eingesperrt und befreit. Jetzt alle 12 eingesperrt. Ja, da kam ein Engel in der Nacht und befreite sie alle. Also wir sehen, es boomt, es wächst was. Gott baut seine Gemeinde. Die Heiligkeit ist unmittelbar fühlbar und spürbar und erlebbar. Menschen sterben, weil sie dieser Heiligkeit nicht entsprechen. Gott macht klar, ihr könnt nicht so, wie ihr seid, zu mir kommen. Menschen aber kommen in Scharen zum Glauben. Und die religiöse Elite wird neidisch. Die ahnen schon, wenn das so weitergeht, ja, was sollen dann wir noch? Dann werden wir abgesetzt, dann gibt's eine Revolution unter dem Volk, dann werden die alle zu den anderen laufen und keiner mehr zu uns. Das ist sozusagen das, was die Situation da ist. Offene Verhaftung wäre gefährlich gewesen. Sie sagen, kommt mal mit hier, weil sie Angst hatten, das Volk würde sie sofort angehen, weil sie so beliebt waren. Versucht die Apostel mundtot zu machen. Lasst uns die mal einsperren. Wenn die mal eine Nacht im Knast waren, dann werden sie am nächsten Morgen schon nicht mehr rausgehen und evangelisieren. Den werden wir schon zeigen, man kann nur bei Wasser und Brot oder nicht mal, dann werden die schon ruhig sein. Der Feind droht und er will uns mundtot machen, indem er uns zeigt, hey, es geht nicht so einfach, wie du dir das denkst. In 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, der Satan ist wie ein brüllender Löwe. Es ist wie beim Gewitter, man hört einen Donner, man hat ein bisschen Angst, der Löwe brüllt, aber der Löwe ist angebunden. Der kann eigentlich gar nichts. Der kann nicht beißen. Luther sagt, der Feind, wie sauer er sich stellt, hat keinen Gewinn. Er kann uns nichts anhaben. Aber er kann uns schon ein bisschen ärgern. Eine Nacht im Gefängnis ist nicht angenehm. Nun, sie mussten ja die Nacht nicht im Gefängnis verbringen, denn sie wurden befreit. Befreiung durch Gottes Eingreifen. Kurzer Nebengedanke dazu. Die Apostel haben alle möglichen Zeichen und Wunder gemacht. Die Heilungen sind geschehen. Aber hier im Gefängnis, das waren keine Supermänner. Die haben gesagt, na, wir gehen einfach wieder raus aus dem Gefängnis. Wir können das. Sondern Gott schickt einen Engel. Das hat man einfach nur auch nochmal gezeigt, kleiner Nebensatz. Auch wenn ganz viel geschieht, die Leute bleiben abhängig von Gott. Wir haben diese Kräfte nicht in uns selber. Wir bleiben abhängig von Gott. Und Engel als Gehilfen Gottes greifen hier ein. Wir sind keine Supermänner. Und noch ein kleiner Nebengedanke. Der hohe Priester war ja aus der Partei der Sadduzäer. Das waren damals die Liberalen. Die haben nicht mal geglaubt an eine Auferstehung der Toten oder an eine unsichtbare Engelwelt. Der hat auch gesagt, das gibt's gar nicht. Und da schickt Gott einen Engel, um die Leute zu befreien. Kommen wir später nochmal drauf, wie Gott oft Leute erreichen will, die ganz festgefahren sind in ihren Meinungen und ihnen gerade sowas zukommen lässt, dass sie vielleicht nochmal neu die Chance haben, drüber nachzudenken. Der Engel befreit sie aber nicht nur, und die sagen, hurra, puh, wir haben schon gedacht, jetzt müssen wir im Gefängnis hier verschmachten. Der sagt, übrigens, weiter Evangelium predigen. Ich hole euch hier raus, damit ihr weiter predigt. Auch da kam wahrscheinlich wieder der Gedanke, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was bedeutet das? Gerade haben sie uns doch eingesperrt deswegen. Wäre es nicht viel geschickter, wir würden uns erstmal ein bisschen verstecken, so wie nach der Auferstehung, wo sie sich in ein Gebäude eingeschlossen hatten, aus Angst vor den Juden. Hätten sie wieder haben können. Aber es war entscheidendes Geschehen. Inzwischen hatten sie den Heiligen Geist Gottes. Inzwischen waren sie Menschen, die gewusst haben, dieser Gott ist mächtig. Dieser Gott errettet uns. Er ist mit uns. All unsere Lobpreislieder hatten sie im Herzen und in der Realität. Was heißt es jetzt, Gott mehr gehorchen als den Menschen? Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Seht, will ich jetzt nicht alles erklären. Der Tempel, Säulenhalle Salomos, dort hat sich die ersten Christen haben sich dort getroffen, bis es zur kompletten Scheidung kam mit den Juden, wo sie dann rausgeschmissen worden sind aus dem Tempel. Gefängnis, Hoher Rat, all die Ereignisse spielen sich da in einer gewissen Nähe ab. 100% weiß man auch nicht mehr alles, wo sie dann eingesperrt worden sind. Städtisches Gefängnis steht teilweise dann hier. Das ist Jerusalem, dort ist das alles geschehen. Die kommen also raus aus dem Knast, haben vielleicht nicht mal einen Kaffee getrunken maximal und sind sofort bei Tagesanbruch, total früh, wie jetzt, wenn so hell ist, früh, ganz früh hin, zur ersten Gebetszeit der Juden und begannen die Menschen dort zu lehren. Auch wieder ein kleiner Nebengedanke. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist manchmal hilfreich, wenn man es gleich macht. Prokrastination, habe ich inzwischen jetzt immer verinnerlicht, dieses Wort, zu Deutsch Aufschieberitis. Das heißt, ich weiß eigentlich, was ich machen soll, aber morgen, nur nicht heute, sagen alle Christenleute, alle faulen Leute, kennt ihr vielleicht auch. Es ist dir eigentlich was klar. Ein Anruf ist dran, ein Besuch ist dran. Jemand sollst du für jemanden beten vielleicht, was auch immer. Aber gerade passt es eben nicht. Es ist gerade schlecht. Du sollst das Evangelium wieder verkündigen. Dafür hole ich dich raus aus dem Gefängnis. Okay, aber jetzt mal einen Tag, brauchen wir mal Pause. Jetzt sind wir gerade eingesperrt worden. Früh, sofort gehen sie hin. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich würde mal ergänzen, gleich gehorchen. Man muss Gott gleich gehorchen. Und noch ein Nebengedanke dazu, ich würde mal so sagen, der Gedanke, wenn einer in der Gemeinde da ist, der sagt, hey, komm Leute, lass uns das jetzt umsetzen, wir haben den Auftrag, lass uns vorangehen, das zieht andere mit. Da ist Dynamik drin. Gott stellt sich dazu, wenn du gleich gehorchst und die anderen gehen mit, die vielleicht erst noch Bedenken haben, aber dann lernen sie von dir. Und umgekehrt aber auch. Wenn du jemand bist, der alles verschiebt, der nichts macht, dann wird das nicht nur dein Leben schädigen, sondern du bringst diese Lahmheit auch zu anderen mit hin. Überleg dir mal, ob du in einer Gemeinschaft lebst und bist, in der du positiv herausgefordert wirst, deinen Glauben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, gleich umzusetzen. Menschen, die was erleben wollen mit diesem Gott. Oder ob du da bist, wo du sagst, na ja, schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr. Das wird Auswirkungen haben. Und fang du an. Fang du an mit deinem Leben, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und gleich bei Tagesanbruch. Prokrastination ist nichts Christliches in dieser Richtung. Also wir sehen das hier, Aufschieberitis kann ansteckend sein. Lass dir das nicht nachsagen. In der Zwischenzeit hat sich der Hohe Rat gefreut. Wir holen die jetzt her und dann werden wir mal richtig zusammenstauchen. Dann werden wir ihnen nochmal richtig die Meinung sagen, vielleicht eben auch auspeitschen oder sogar umbringen. Und sie lassen sie holen aus dem Gefängnis und freuen sich schon, reiben sich die Hände so ein bisschen. Und dann kommen ganz betröppelte Wachleute und sagen, leider keiner da gewesen. Komplettes Gefängnis leer, zugesperrt. Wir haben keine Ahnung. Kann man sich gar nicht ausmalen, wie die wahrscheinlich dort gestanden waren, völlig betröpfelt. Und dann haben sie einen Spion wieder gehabt. Der war im Tempel und der kommt und sagt, hey, die sind schon wieder da im Tempel. Was machen wir? Okay, lassen sie holen, aber nicht mit Gewalt irgendwie abführen lassen, sondern mal ganz sacht, fragt sie mal, ob sie kommen wollen. Sonst kommt wieder das Volk ungefähr in Unruhe. Das ist also die Geschichte. Und dann kommt in der nächsten Zeit dann die Apostelgeschichte ab 27. Will ich auch nicht alles lesen. Sie werden vor diesen Hohen Rat geführt. Der Hohe Rat ist nicht irgendwie so ein kleiner Dorfrichter, der mal auch was zu sagen hat, sondern das ist die weltweite höchste Instanz der jüdischen Glaubensgemeinschaft der damaligen Zeit gewesen. Da werden jetzt die 12 Apostel hingeführt. Hier ist Macht der Juden tatsächlich auch da. Da könnte man schon mal Angst kriegen, wenn du plötzlich vor dem Oberbundesverfassungsgericht irgendwo stehst oder vor einem hohen Gremium. Bloß mal zur Einordnung. Und dann sagen wir, haben wir euch nicht strengstens verboten, von dem zu reden? Und jetzt ist ganz Jerusalem schon voll mit der Lehre, das geht doch überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, in welchem Ton sie das gesagt haben, aber wahrscheinlich nicht ganz lieb. Vorwurfsvoll, richtig drohend auch in der Ecke. Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Und dann interessant, ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Sage ich gleich noch was dazu. Also diese Sätze, die hier stehen, und dann kommt eben dieser Vers, Gott sei Dank ist der in der Bibel, dann wissen wir das. Der ist auch nicht am grünen Tisch entstanden, sondern in einer Situation, wo es um Tod und Leben eventuell hätte gehen können für diese Apostel. Und dann sagen sie, Gott mehr gehorchen als den Menschen. In der Situation, wenn es drauf ankommt. Nicht in einem schönen Gottesdienst oder Kaffeekränzchen, sondern dann, wenn wir in der Gefahr stehen, Konsequenzen für unseren Glauben, für unser Zeugnis auch tragen zu müssen. Da steht dieser Vers drin. Und dann kommt eine ganze Reihe, wo sie über Jesus reden. Alles, was Gott mit Jesus gemacht hat. Sie wollen die Botschaft von Jesus diesen Menschen sagen. Sie bringen nicht 10 Gründe der Rechtfertigung, warum sie vielleicht doch nicht schuld waren. Ach, wir haben uns im Tempel zufällig verirrt und da haben wir gesagt, da treffen wir die Leute da und haben wir angefangen, wir wollen das eigentlich gar nicht und wir können ja nichts dafür. Sondern sie sehen diese Möglichkeit als eine Möglichkeit, von Jesus zu reden, wie er von Gott geschickt wird, wie er ihn auferweckt hat, wie er jetzt erhöht ist und den Ehrenplatz hat, wie er der Messias ist, der auch letztlich für euch gekommen und gestorben ist. Das war die Botschaft der Apostel. Nicht irgendwie Lebensregeln, wie man weniger Kalorien zu sich nimmt oder sonst was heute alles gepredigt wird, sondern das, worum es zentral geht in dieser Situation. Was brauche ich, um ähnlich zu sein wie die Apostel? Ich brauche Mut. Ich brauche diesen Mut durch den Heiligen Geist. Mut, mich nicht einschüchtern zu lassen. Jetzt überleg mal, ob du vielleicht in der Gefahr bist, dich einschüchtern zu lassen. Du bist Christ und du singst hier total laut die Lobpreislieder mit. Aber wenn du jetzt nicht hier in der Gemeinde bist, sondern in deinem Schulalltag oder in einem Vereinstreffen irgendwo, im Arbeitsplatz, Nachbarschaftsfehde, ihr grillt zusammen irgendwo und es kommt auf irgendein Thema, bist du da auch dieser Christ, der diesen Mut hat, der überhaupt die Absicht hat, etwas weiterzugeben von Jesus? Der den Auftrag, den haben wir alle, das Evangelium weiterzugeben, erkannt hat und sagt, ja, ich brauche Mut. Wenigstens zugeben, mir fehlt oft der Mut, ich brauche Mut, ich kann ja darum beten. Wir brauchen Mut, uns nicht einschüchtern zu lassen. Und ich glaube, manchmal gibt es ein Problem von manchen Leuten, wenn man so redet, ach, ja, du redest da oder die Missionare oder der Evangelist, das ist ja alles gut und schön, aber ich kann ja nicht alle Fragen beantworten, der Mensch. Ich habe schon erlebt, ich habe vielleicht bei Nachbarn mal irgendwas gesagt und dann, ja, Venezuela, so ein Erdbeben, ja, der Gott der Liebe, wie kann er das dann zulassen? Habe ich, wenn ich das ein paar Mal schon erlebt habe, dass ich nicht antworten kann, irgendwie selber betröpfelt dastehe, dann verliere ich den Mut, überhaupt noch was zu sagen. Weil ich weiß ja schon, der andere wird genau auf die Punkte zu sprechen kommen, die schwierig sind, die ich nicht erklären kann. Also lasse ich es ganz bleiben. Ich glaube, dass wir nicht alle Fragen beantworten müssen, die es gibt und auch nicht können. Nicht mal der größte Theologieprofessor könnte das. Aber was wir können, ist davon reden, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das möchte ich euch heute auch mal eins ans Herz legen, einzuüben, euren Glauben so erklären zu können, dass er einigermaßen verständlich ist. Dass du, wenn du in einer Situation kommst, wo du die Gelegenheit hast, etwas zu sagen, und du merkst jetzt, dein Herz pocht, wo könnte ich anfangen? Und das kann man üben. Glaubenskurs ist sogar da eine Hilfe, dass man den selber mal mitmacht. Was glaube ich denn eigentlich? Wir hatten hier, der Jürgen ist da, mal melden, mal so einen Glaubenskurs gemacht bei uns im Hauskreis erst und daraus ist dann auch ein Männertreff entstanden, mit dem wir den Glaubenskurs gemacht haben, weil gerade oft auch in der Landeskirche jeden Sonntag irgendeine andere Pits and Pieces, also so ein Stück Predigt ist, mal gut, mal nicht, wie auch immer. Aber ganz viele wissen eigentlich gar nicht, was sie glauben oder wie sie das erklären könnten. Und ich glaube, das ist ein nicht nur ein Wunsch Gottes, sondern es ist eigentlich ein Muss für mich selber, dass ich verstehe, das, was Sie hier auch vorhin gesagt haben mit diesem Jesus, was hat das eigentlich auf sich? dass ich also nicht so sage, ich gehe zur Gemeinde, ich glaube schon irgendwie, sondern dass du dir mal Gedanken machst, was glaube ich denn eigentlich und wie könnte ich das jemand erklären. Ob der das dann versteht, ist eine andere Sache. Aber dass du dir die Mühe machst, das Evangelium nicht irgendwie so, ja, glaub an Jesus oder geh zur Gemeinde oder fragen Jens, sondern dass man selber in der Lage ist, sein Glauben zu artikulieren. Diese Mühe sollte sich jeder von uns machen. Das gehört für mich dazu, Gott mehr zu gehorchen, als den Menschen da klar zu sein. Also wir müssen nicht alle Fragen beantworten, das geht auch gar nicht. Vieles ist unerklärlich. Aber die Grundlagen von mir und wie ich Jesus erfahren habe und was das gemacht hat, das sollte jeder in irgendeiner Form ausdrücken können. Ich will niemand verschrecken, sagen manche. Ja? Wenn du dann kommst, du kommst in die Hölle und brauchst unbedingt Rettung. Und, keine Ahnung, hast du vielleicht schon mal erlebt, die Leute sind erstmal, gehen einen Meter zurück. Was ist denn das für eine jetzt hier? Die Leute haben alle möglichen Sekten und Gruppen vor Augen, wenn du so kommst oder so. Du hast es vielleicht erlebt und sagst, nee, ich bin lieber jemand, ich lebe einfach so mein Christsein und das ist der viel bessere Weg, dann werden die anderen vielleicht eher auch Christen. Gute Idee, ne? Es ist leider nicht die Frage, entweder so oder so, es gehört beides zusammen. Und das ist der Punkt. Allein gebe ich euch nur ein Beispiel. Jesus selber hat circa 30 Jahre bestimmt super gelebt. Wir lesen nichts davon, dass irgendeine Erweckung ausgebrochen ist oder dass die Leute sich ihm zugewandt hatten. Als die Botschaft anging, das Reich Gottes ist nahe, ihr müsst umkehren, sonst seid ihr auf dem falschen Weg und werdet für ewig verloren bleiben. Kehrt um, tut Buße, kommt, ich lade euch ein, es ist alles bereit. Die Worte kamen dazu und müssen dazu kommen. Da ist auch ein großes Thema Evangelisation, gibt verschiedene Evangelisationsstile. Man versucht dann zu sagen, ja, ich bin nicht so, alles gut. Und das ist auch richtig. Manche dienen mehr, manche helfen mehr. Alles richtig. Trotzdem, heute die Herausforderung. Überleg mal, was kannst du vielleicht auch sagen oder wo kannst du jemanden in Verbindung bringen mit jemand, der das auch erklären kann. Dein christlicher Lebensstil allein ist nicht genug. Wenn sich diese ersten Christen einfach getroffen hätten in irgendeinem Raum und so weiter, und das haben sie natürlich auch, nicht nach außen gegangen wären, keiner hätte sie angegriffen. Lebt doch so, wie ihr lebt. Macht euer Ding. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber sobald du nach außen trittst mit Worten, sobald du klar davon sprichst, dass es eine schlechte Botschaft gibt, dass der Mensch getrennt ist von Gott und verloren ist, auch wenn er total gut rüberkommt in der Erde, und dann die gute Botschaft bringst, dann wirst du erleben, dass die Leute aggressiv reagieren, aber auch, dass manche sagen, hey, da lasse ich mich drauf ein. Das ist auch ein Zeugnis dieser ersten Christen. Nicht alle haben positiv reagiert, aber sie haben erlebt, dass sich Leute dazugestellt haben. Deswegen diese Formel möchte ich uns ans Herz legen. Wir haben den Heiligen Geist, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen ein verändertes Leben. Der Heilige Geist gibt uns Mut, er gibt uns Kraft. Das ist Gottes Sache. Dann kommt die Übung dazu, wo ich mich ein bisschen bemühen darf. Und da sind Evangelisationen, wenn du mal auf die Straße gehst, vielleicht in der Großstadt, beim Rockfestival, bei irgendeiner Veranstaltung, einfach versuchst mit Leuten zu reden als Übung. Und du wirst merken, was haben die für Fragen, was kann ich drauf sagen und sie trotzdem liebst in der Art und Weise, wie du sie anschaust. Das gehört dazu. Und die Erfahrung. Denn in solchen Gesprächen machst du Erfahrungen, die dich ermutigen werden. Ermutigen, dass du bei Jesus bist und dass du etwas hast, was die Leute nicht haben und du kriegst ein Erbarmen für die Menschen. Mir ging das immer so, als wir diesen Rockfestival-Einsatz gemacht haben, da sind nicht alle zum Glauben gekommen. Aber sie haben mal einen Christen erlebt, der ihnen zugehört hat. Sie durften Fragen stellen. Der hat nicht alle Antworten gewusst. Und ich habe gewusst, ich weiß, was ich in Jesus habe. Diese Dinge haben die ersten Christen gemacht und die brauchen wir heute wieder im 2026. Dann werden wir genau dasselbe erleben. Menschen werden sich nicht immer zu uns wenden, aber andere werden sich zu uns wenden und werden Jesus aufnehmen in ihr Leben. Wo habe ich Möglichkeiten? Im Wartezimmer, wenn du irgendwann mal bist. Man trifft mal Leute. Wenn ich jetzt die letzten Monate öfter mal beim Goller, sag mal, bei Stöcker, ich war in Gerolzgrün beim Doktor, triffst du Leute aus dem Dorf und überall, die du sonst gar nicht siehst. und du kommst mit ihnen ins Gespräch oder letztens beim Feuerwehrfest sitzt du wieder neben denen. Nutzt die Gelegenheiten, wo du Leute plötzlich mal wieder triffst von früher und überleg, wie sieht Gott diese Menschen? Erzähl von dem, was dir wichtig ist. Diese ersten Christen haben sie nicht zum Pastor geschickt, sondern das waren selber lebendige Zeugen. Und sie haben sich nicht davon abschrecken lassen, dass auch Leute gab, die dagegen waren. Ja, auch das werden wir erleben. Das ist ganz klar. Der Hohe Rat sagt, ganz Jerusalem ist von der Lehre erfüllt. Das haben nicht nur die Apostel gemacht. Alle der 5000 Leute waren Leute wieder, die weitergegeben haben, was sie von diesem Jesus gelernt haben. Ich habe im Zug, im Wartezimmer, im Krankenhaus bist du plötzlich eine Woche lang mit zwei verschiedenen Leuten im Doppelzimmer, die du vorher gar nicht kanntest. Wie gehst du mit denen um? Durfte ich jetzt erst auch erleben. eBay Kleinanzeigen. Einer kommt, holt irgendeinen alten Schrank ab, gib ihm ein Traktat mit. Red mal mit ihm. So viele Möglichkeiten. Ich möchte euch ermutigen, heute ganz persönlich in eurem Umfeld da zu schauen, wo spricht euch Gott an und ihr merkt, hier ist eine Gelegenheit und ich setze die um. Und ja, erst pocht das Herz, was würde andere jetzt sagen? Aber wenn die Erfahrung dazu kommt, dass die praktisch nie negativ reagieren, wenn du es freundlich was anbietest oder freundlich mal nachfragst, wirst du entdecken, so schlimm sind die ganzen Deutschen gar nicht. Ich könnte vielleicht damit mehr erreichen, als ich dachte. Also, die religiöse Elite ist in Angst. Es wird alles sozusagen weggenommen von ihnen. Und jetzt kommen die Apostel durch diese Angelegenheit zu ihnen und haben die Gelegenheit sozusagen für sie ein Zeugnis zu sein. Gott bringt die Botschaft des Lebens zu denen, die den Tod Jesu zu verantworten hatten. Und das ist ja auch ziemlich schlimm. Tatsächlich, Matthäus 27, sagen sie, dieser Vers bringt sozusagen, da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Und ich glaube, diese Leute hatten ein schlechtes Gewissen. Und als sie die Botschaft immer wieder von diesem Jesus hören, war ihnen ganz klar, wir waren mit daran beteiligt, dass sie ihn umgebracht haben. Und jetzt gibt Gott ihnen die Gelegenheit, das nochmal zu hören. Und Menschen werden vor die Wahl gestellt, Umkehr, Buße, Jesus aufnehmen, neu anfangen, Schuld einzugestehen oder stur zu bleiben und sagen, will ich nicht, brauche ich nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Aber hier bringt Gott die Apostel, glaube ich, besonders nochmal direkt zu diesen Leuten hin, um ihnen zu sagen, ihr habt nochmal die Chance. Ihr kriegt die Botschaft nochmal 1:1 von den Aposteln zu hören. Gott nutzt dich vielleicht auch für einen bestimmten Menschen, dass er die Botschaft so klar hört durch dich, wie er sie vorher noch nie in der Kirche oder irgendwo gehört hat. Vielleicht passt dir gerade der Umstand nicht, wie das passiert. Aber überleg mal, ob das nicht ein Punkt ist, und dann gehorsam zu sein und nicht einen Schwanz einzuziehen, sondern klar zu Jesus zu stehen. Das ist der Punkt. Also diese Leute haben dieses schlechte Gewissen, und das kennt ihr vielleicht selber auch. Ein schlechtes Gewissen, wenn du hast, und jemand sagt dir das auch noch, was du falsch gemacht hast, kann zu heftigen Reaktionen führen. Wenn du stur bleibst und stolz bleibst, du willst das nicht, ne? Wenn eine Frau dir was sagt, was du vielleicht falsch gemacht hast oder so, und du weißt, eigentlich hat sie recht, aber du willst es erstmal abstreiten. Und so ein bisschen kommt man das hier auch vor, dass die Leute sagen, wir müssen sie umbringen. Aber Gott bringt sie zusammen und stellt sie nochmal vor die Wahl. Sie hätten hier an der Stelle umkehren können durch die Botschaft dieser Apostel. Und deswegen mein Gehorsam, wenn du nicht immer einen Schwanz einziehst, sondern hingehst und dich dem aussetzt, kann eine Chance, ein Angebot für Menschen werden, die im Moment noch Feinde Gottes sind. Es könnte also sein, dass Leute in deinem Umfeld sind, die sind richtig krass gegen Gott im Moment. Aber du bist vielleicht die Person, die von Gott geschickt wird, um ihnen das noch einmal zu sagen. Und in einer Stunde haben sie die Chance, sich für diesen Gott zu entscheiden. Mein Gehorsam gilt natürlich zuerst da, wo Gott mich persönlich meint. Gott mehr zu gehorchen als Menschen fängt in meinem Leben an, wo ich Dinge lassen soll, wo ich Dinge anfangen soll und dann nicht verschieben, sondern gleich damit anfangen. Denn es ist auch eine Realität, dass Dinge, die dich mal angesprochen haben, wenn du die nicht gleich umsetzt, geraten sie wieder ins Hintertreffen. Es kommen so viel Informationen heute allein an dem Tag wahrscheinlich wieder in dein Herz, dass du es wieder vergisst. Gehorsam Gott gegenüber fängt bei uns persönlich an. Und wie ich schon gesagt habe, auch mich darum zu mühen, die Botschaft Gottes verständlich weiterzugeben. Die Botschaft vom Kreuz scheidet die Menschheit. Das war damals so, das erlebten die Apostel und das wird heute so sein. Aber Gott mehr zu gehorchen als den Menschen bedeutet nicht, dass du bist nicht verantwortlich für die Reaktion der Menschen. Du bist verantwortlich für das, was Gott dir sagt, hinzugehen in Liebe, mit Klarheit, mit deinem ganzen Leben natürlich, aber auch mit Worten weiterzugeben, worum es heute geht. Warum tut sich wenig in Deutschland? Warum wächst vielleicht eine Gemeinde dadurch, dass die Personen von einer anderen Gemeinde hinkommen? Warum werden es immer weniger? Ich glaube, weil wir den Schwanz einziehen, weil wir keine Störenfriede werden sollten, weil wir denken, was alles gegen uns gesagt wird schon, wenn ich da jetzt auch noch dazu komme, und wir treffen uns schön in unseren kleinen Gruppen und singen uns das zu, was wir glauben, aber die Gemeinde wächst dadurch nicht. Ich glaube, wir müssen ganz neu wieder lernen, ich bin nicht verantwortlich für die Reaktion des anderen. Und ja, vielleicht wenden sich Menschen auch ganz physisch von mir ab, Freundeskreis, wie auch immer, kann durchaus sein. Aber was ist das? An irgendeiner Stelle müssen sie das hören, das ist das, was Gott hier sagt. Und die gute Nachricht ist dann am Ende nur eine gute Nachricht, wenn ich auch begreife, was die schlechte Nachricht ist. Und nur zu sagen, hey, Gott liebt dich, ist zu wenig. Die Leute sagen, super. Oder, ja klar, wen sonst? Haben wir alles schon erlebt, auch auf solchen Einsätzen. Und dann merkst du, du kannst es auch nicht machen. Gott muss die Herzen vorbereiten. Und wenn du jemand in deinem Umfeld hast, wo du merkst, du bist eigentlich immer wieder sauer auf den, fang an, für den zu beten. Fang an, ihn zu segnen. Und warte darauf, dass Gott so eine Gelegenheit schenkt. Wie hier vielleicht völlig aus dem Rahmen. Und du merkst, jetzt ist die Gelegenheit da. Wir brauchen also diese Zuversicht, dass Gott wirklich diesen Menschen, die ihm jetzt noch feindlich gegenüberstehen, ein Rieseninteresse daran hat, für diese Menschen da zu sein. Und wir dürfen anfangen, für sie zu beten. Ich habe hier draußen ein paar Infomaterial von der Missionsgemeinschaft Weltweiter Einsatz für Christus, bei der wir ja sind, hingelegt, nehmt euch gerne mit. Da gibt es so kleine Lesezeichen, weil wir haben gemerkt vor 2-3 Jahren, wir müssen uns neu wieder die unerreichten Volksgruppen auf dieser Erde auf die Fahne schreiben, sage ich mal. Einfach anfangen, hier Marokko, die Berber in Marokko, anfangen zu beten. Nehmt euch so Lesezeichen mit, nehmt euch Infos draußen mit und macht eine extra Liste von Leuten, die dir auf dem Herzen liegen, die du gar nicht magst im Moment, die vielleicht völlig antichristlich sind. Fang an, für diese Leute zu beten. Für Nordkorea, für die islamische Welt. Gott hat ein Interesse daran, diese Menschen zu retten. Ich würde mal so sagen, vielleicht noch hier zu diesem Ereignis, der hohe Priester, der nicht an die unsichtbare Welt glaubt, ein Engel befreit sie aus dem Gefängnis. Es sind Situationen, wo die Leute oft merken, hey, wie kommt das jetzt? Ich kann mir das nicht erklären. Das war hier so eine Situation. Dann sprechen die Leute manchmal vom Glück oder Zufall. Was sagst du dann da drauf? Wenn du merkst, hier hat Gott vielleicht ein Interesse dran, bei jemand das Herz aufzumachen, dann bist du genau in der Situation, wie dieser Apostel, sprich von Jesus und sag nicht, naja, Glück, Zufall, Hauptsache, wir kommen jetzt wieder frei und ihr lasst uns gehen. Sondern stell dich darauf ein, du musst vielleicht Konsequenzen tragen, aber du bist dann im Willen Gottes und Gott stellt sich dazu. Es gibt manche Beispiele hier in der Apostelgeschichte, auch später von Paulus, dass er in krasse, schwierige Situationen kam, um mit Leuten aus höchsten Rängen ins Gespräch zu kommen. Auch das kann sein, dass du vielleicht eine Schwierigkeit hast und dann die Gelegenheit hast, mit einem Vorgesetzten, mit irgendjemand mal in Kontakt zu kommen, den du sonst nicht einfach siehst. Leute, das ist das, was Gott uns auflegt. Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, wenn es um Gottes Reich geht. Und überleg mal, einfach vielleicht in der Woche, sind da Punkte, wo du merkst, ich könnte vielleicht was sagen, ich könnte ein Zeuge Jesus sein, ich könnte von dem, was ich erfahren habe, etwas weitergeben in bestimmten Situationen, aber vielleicht ist dann mein guter Ruf geschädigt. Guter Ruf in Anführungsstrichen, der Ruf, dass die Leute denken, der ist eigentlich ganz in Ordnung, der sagt nie zu krass, was von Jesus ist, der geht halt zur Gemeinde, aber sonst ist er ganz normal. Dieser gute Ruf, meine ich, der könnte vielleicht geschädigt werden dann dadurch. Denk nicht an negative Folgen für dich. Die Apostel hier, ja, die wurden, werden wir gleich noch sehen, ausgepeitscht. Die mussten damit rechnen, sogar umgebracht zu werden. Und wie viele Christen weltweit werden heute verfolgt, weil sie einfach nur Christen sind, weil sie dazu stehen. Und Auch in Deutschland kann es passieren, dass du einige negative Folgen ertragen musst. Vielleicht wirst du gemobbt im Betrieb, in der Schule, in der Klasse. Durchaus möglich. Alles, was schon passiert momentan. Ist es das wert, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Ja, auf jeden Fall. Die Alternative ist gar nicht denkbar. Also fang an, Gottes Reden in deinem persönlichen Leben umzusetzen. Dann kannst du mal weiterklicken. Der ganze Rat von Gamaliel, den möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Erstens ist ja heiß, zweitens ist die Zeit schon weiter. In der Situation, wo dieser hohe Rat kurz davor ist, auszuflippen und die Leute eigentlich umbringen zu wollen, Nebenbemerkung, sie hätten gar nicht die Autorität gehabt, eine Todesstrafe umzusetzen, aber es gab auch durchaus ein paar so illegale Steinigungen in dem Bereich. Also es war schon real, dass sie umgebracht werden könnten. Sagt Gamaliel, ein allseits bekannter Theologe und auch geschätzter Theologe, schickt die mal raus. Und dann erzählt er ihnen, da gab es doch schon Teudas und Judas, die haben Leute versammelt, da gab es doch auch mal so ähnliche Bewegungen. Die haben gesagt, ey, ich bin der Messias und Leute sind ihnen gefolgt, aber es ist alles wieder zerfallen. Und dann sagt er, wenn das jetzt hier von diesen Aposteln von Menschen nur ist, wenn das auch wieder so ein Ding ist, das wird sich von selbst auflösen. Das wird nicht lange halten. Aber wenn es von Gott ist am Ende, dann können wir es nicht aufhalten. Schlauer Gedanke. Und ihr wollt doch nicht Leute am Ende sein, die gegen Gott arbeiten, als Vertreter der Religion der Juden. Das hat sie dazu gebracht, am Ende zu sagen, stimmt, da stimmen wir zu, überzeugte den Rat. Und dann lassen sie reinkommen und, ganz weiterklicken, ließen sie auspeitschen, verboten ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen. Man könnte also sagen, hey, super. Ja, zum einen hat Gott Gamaliel gebraucht an der Stelle, damit die Apostel erstmal wieder frei kamen. Das war wahrscheinlich gut. Und ich könnte mir überlegen, bin ich vielleicht auch ein Gamaliel, dass ich in irgendeinem Gremium drin bin, Vereinsvorstand oder sonst was, wo ich mal für Jesus ein gutes Wort einlegen kann. Durchaus, für Gamaliel hätte es ja ein bisschen auch vielleicht schief ausgehen können. Er war weise. Das ist der eine Punkt, wo kann ich mal für Jesus ein gutes Wort einlegen. Wenn du Fußball spielst, in der Fußballkabine, weißt du, da sind nicht nur christliche Gespräche, bei den Männern zumindest, im Gange. Und da kannst du doch hier und da mal was sagen, was positiv. Muss nicht immer jedes Wort kommentieren, was da fällt, aber man kann mal was sagen. Und ich glaube auch bei den ganzen Festen, die jetzt so stattfinden, du sitzt bestimmt mal bei irgendjemand. Was kannst du da mal vielleicht für Jesus, mal ein gutes Wort für Jesus sagen und helfen? Aber ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, was ich denke, die Haltung vom Gamaliel ist nicht nur gut. Was er sagt ist im Prinzip, schauen wir mal, was wird, wenn es von Gottes wird, schon weitergehen, aber es ist keine Umkehr. Und es reicht nicht. Du wirst so viele Leute treffen, die sagen, na ja, ich bin ja nicht gegen die Kirche, ich bin ja nicht gegen den Glauben. Aber nicht gegen den Glauben zu sein, heißt noch lange nicht für den Glauben zu sein. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr solche Leute trefft und kennt, die so schlau daherreden. Das ist ja heute neue Toleranz, ja, Postmoderne. Wenn es für dich gut ist, ist gut. Muss ja nicht für mich gut sein. Auch da dürfen wir dagegen reden und uns nicht damit zufrieden geben, dass der Mensch ganz nett ist und nichts gegen mich hat, sondern sagen, nee, du brauchst nicht nur nichts gegen mich, sondern du brauchst etwas für Jesus. Es geht da weiter und diese ersten Christen waren so klar und haben sich nicht einschüchtern lassen, auch durch diese Auspeitschen und alles beschwichtigen. Und deswegen ist die Gemeinde gewachsen. Gottes Gemeinde auf dieser Erde. Wir werden das nicht eins zu eins umsetzen können, was in der Apostelgeschichte am Anfang geschehen ist. Aber wir dürfen davon lernen, persönlich in unserem Leben heute, was für mich möglich ist. Aber ich glaube durchaus auch als Gemeinden. Und hier Gott mehr zu gehorchen als der Kirche, könnte man sagen, der damaligen Zeit. Auch das wird immer mehr relevant werden in unserer Zeit, wo die Kirchenoberhäupter, sei es katholisch, evangelisch, orthodox, immer weniger von dem glauben und reden, was wir als richtig erkennen von Jesus. Und immer mehr alles Möglichen aufnehmen in die Religion. Und wer sagt, ja, ich muss in der Kirche bleiben, immer, wird sich irgendwann auch mal vor der Frage setzen müssen, was kann ich noch mittragen? Vielleicht lokal, ja, da gibt es einen guten Geroldsgrün. Hier bei uns wird noch vieles Gute gesagt, aber insgesamt ist es ähnlich. Wir müssen uns überlegen, eventuell dann auch da klare Kante zu zeigen. Und es ist nicht von ungefähr, wir haben auch in Zentralasien erlebt, dass gerade die Kirche, die orthodoxe Kirche, sich damals gegen evangelikale Gruppen gewandt hat. Weil sie auch gesagt haben, wenn hier diese Leute zu Jesus kommen, dann werden da mehr kommen und wachsen und wir haben keine Macht und Kontrolle. Die Moslems waren teilweise toleranter als die orthodoxe Kirche. Und zum großen Teil ist die Kirche mehr gegen Mission als vielleicht säkulare Einrichtungen in Deutschland. Auch das müssen wir einfach vor Augen haben. Von daher sind wir nicht weit weg von der Apostelgeschichte. Also Gamaliel rät das. Ich komme jetzt zum Schluss und nur noch diese letzten Punkte. Gott mehr gehorchen als den Menschen kann bedeuten, negative Konsequenzen ertragen zu müssen. Das möchte ich euch einfach nochmal und mir selber auch ans Herz legen. Es ist nicht nur ein schöner Spruch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sobald ich das sage und glaube und versuche umzusetzen, denkt an Luther, muss ich damit rechnen, dass der altböse Feind mir Knüppel zwischen die Beine werfen wird. Menschen werden komisch reagieren, werden komische Meinungen über mich haben, werden vielleicht mich nicht einsperren wollen, noch in Deutschland, aber vielleicht meiden in ganz bestimmten Richtungen. Negative Konsequenzen. Auspeitschen konnte durchaus zum Tod führen. Damit rechnen, dass nicht alles glatt läuft, wenn ich den Willen Gottes umsetze in dieser Zeit 2026. Die Apostel verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass sie für Gott würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu Willen Schmach und Schande zu erleiden. Voll Freude, nicht weil der Rücken geblutet hat, die Schmerzen da waren und sie unglaublich gelitten haben, sondern weil sie gemerkt haben, das hier ist, weil ich ganz nah bei Jesus bin. Und wenn du diese ganz persönliche, nahe Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du auch in der Lage sein, Dinge auszuhalten, die schwierig sind. Vielleicht wirst du nicht ausgepeitscht, aber vielleicht gibt es andere Schwierigkeiten. Menschen reden Schlechtes über dich. Du wirst ungerecht behandelt, weil du bei Jesus bist. Und ich glaube, das kann man nur lernen, eine Freude darüber zu haben, wenn du selber weißt, ja, ich bin hier, weil ich Jesus gefolgt bin. Nicht, weil ich irgendwie was falsch gemacht habe und besserwisserisch irgendwas gesagt habe. Ganz nah bei Jesus, dann kannst du dich freuen, denn Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Wenn du nie Schwierigkeiten hast, könnte man sich eher fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und dann wird Gott dein Leben gebrauchen und mein Leben gebrauchen, damit Menschen näher zu Gott kommen. Damit Menschen erstmals entdecken, was das überhaupt für eine Botschaft ist. Die meisten Deutschen lehnen ja irgendwas ab, was sie noch nie richtig gehört haben und verstanden haben. Und da braucht es Leute wie uns alle hier, um Einzelnen das entsprechend richtig weiterzugeben. Die ganzen Dinge, die heute geschehen, in Metscher und Tah, die Nationalmannschaftskollegen, die jetzt gebetet haben mit der gegnerischen Mannschaft, sofort, die Christen haben es natürlich geteilt und sich gefreut, aber die große Presse, Taz und andere, das sind die Homophoben, haben natürlich sofort alle Nachrichten, was haben die sonst schon gepostet? Und da homophob, sehen wir ja. Alter, du musst damit rechnen, wo du öffentlich nach außen gehst, wo du Gott mehr gehorchst als den Menschen, kommt Widerstand. Lass dir das aber nicht irgendwie böse sein, sondern die Menschen können gar nicht anders. Die wollen das. Der altböse Feind will das und der gebraucht Menschen dazu. Die ganzen Dokumentationen in unseren Öffentlich-Rechtlichen der letzten Monate, wo es gegen Evangelikale gegangen ist, da waren auch Leute, Spione drin, kleine Knopfkamera, haben Sachen aufgenommen, und haben geschaut, was sagen die denn alles oder sowas. Und dann, ja, dann haben sie irgendwelche Worte gebraucht, das wird dann verdreht. In diesen Zeiten leben wir. Viele sind gegen uns. Sollen wir einen Schwanz einziehen deswegen? Nein. Die Leute haben keine Macht, der altböse Feind. Ein Wort kann ihn fällen. Mit Jesus voran. Nicht immer auf einer ebenen Autobahn, manchmal holprig und steinig, manchmal mit Schmerzen im Rücken, mit durch Auspeitschen. Aber Gott baut seine Gemeinde dadurch. Und dafür ist es immer die richtige Zeit, das zu machen. Ja, du kannst heute dich als Frosch oder als Waldfee identifizieren oder alles Mögliche machen. Eine Sache ist heute nicht en vogue. Viel von Jesus reden. Da wirst du merken, dann wird dir der Widerstand kommen. Und deswegen mache ich euch einfach Mut zu einem Schlussgedanken. Man könnte jetzt sagen, ja, wir müssen mehr von Jesus reden, wir müssen mehr evangelisieren. Ich hatte letztens mal so, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört, den Gedanken von so einem Psychologen, der hat gesagt, warum scheitern immer wieder alle gute Vorsätze? Weil es meistens verbunden ist, du musst weniger essen, du musst mehr Sport machen. Und dann fängt man gut an, aber schon nach wenigen Tagen vorbei. Und er hat gesagt, besser ist, du hast eine Vision von dem, was rauskommen soll. Entweder hast du eine Lieblingshose, der sagt, mit der Hose werde ich wieder rausgehen. Die werden mir wieder passen. Und ich möchte euch heute die Vision mitgeben, dass du dir mal überlegst, einen Menschen, der dir nahe steht, den du wirklich liebst und magst, der aber momentan von Jesus nichts wissen will. Und die Vision, du sitzt hier mit dem, der sitzt neben dir und ihr lobt Gott in vielen Liedern und habt nachher noch eine Gebetsgemeinschaft zusammen. Und wenn du diese Vision vielleicht mal mit einem Menschen ganz konkret machst heute und anfängst für den zu beten, glaube, dann kann Gott uns wie in der Apostelgeschichte durch Schwierigkeiten und Krisen, aber auch gebrauchen, seine Gemeinde zu bauen. Amen.